Jetzt mal ganz friedlich.
Der Podcast über internationale Friedensarbeit. Wir sind Sebastian Nieser
und Jule Koch und wir sprechen mit Kolleginnen und Kollegen, die keine Konflikte scheuen.
Von Bolivien bis in den Irak,
von Ruanda bis in die Ukraine,
von den Philippinen bis nach Guatemala.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Jetzt mal ganz friedlich. Unsere dritte Folge im Rahmen des 25-jährigen ZFD-Jubiläums. Wir sind gestartet mit einem Rückblick auf die Vorläufer und Anfänge zusammen mit Tilman Evers, hatten dann ein
und haben dann weitergemacht mit der ehemaligen Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul. Und heute dürfen wir einen für uns speziellen Gast begrüßen. Heute ist bei uns Heike Bober.
Genau, eine der ZFD-Fachkräfte der ersten Stunde. Sie war mit dabei, als die ersten Fachkräfte ins Ausland entsandt wurden und ist im ZFD aber auch über die ganze Zeit, also die ganzen 25 Jahre, in der einen oder anderen Funktion treu geblieben.
Genau. Hallo Heike.
Ja, hallo Jule, hallo Sebas. Danke für die Einladung.
Die haben wir gern. Und ich meine, wir kennen uns ja auf jeden Fall auch persönlich aus unseren bei mir schon mehrmaligen Ausreisen. Und genau, Jule hattest du auch damals, bevor sie nach Guatemala ging.
Im Auswahlgespräch.
Im Auswahlgespräch. Aber heute geht es ein bisschen um den größeren Kontext. Ne? Vielleicht kurz nochmal zur Einordnung. Du bist eine der ersten 5 entsandten ZFD-Fachkräfte und bist im November 1999 auch nach Guatemala ausgereist. Wie war das mit deinem Hintergrund? Was hast du eigentlich ursprünglich gelernt und warst du vorher auch irgendwie beim ZFD aktiv?
Ja, also es gibt ja so bestimmte biografische Stationen, die einen dahin tragen, wo man dann irgendwann mal anlandet. Und ich habe jetzt auch in Vorbereitung auf das Gespräch so ein Bild vor Augen, was mich, glaube ich, sehr geprägt hat. Und das kommt aus meiner Jugendzeit. Da war ich in einer Kirchengruppe und wir haben uns mit Themen der sozialen Gerechtigkeit beschäftigt. Und da flackerte irgendwann mal das Bild von einem Priester über den Monitor, der auf einem Panzer saß und jubelnde Menschen um sich herum versammelte. Und das war Ernesto Cardenal, seines Zeichens ein Priester aus Nicaragua, zur Zeit der nicaraguanischen Revolution. Und dieses Bild, das ist mir irgendwie so im Kopf geblieben, dieses Bild, der Panzer, Symbol für Krieg, Kampf, und dann auf der anderen Seite der Pfarrer, ein Symbol für Glaube, Kraft, Hoffnung. Das hat mich total fasziniert und da wollte ich wissen, was es damit auf sich hat und wie das zusammengeht.
Und da bist du dann nach Nicaragua?
Naja, nicht ganz nach Nicaragua, das war dann Guatemala nebendran. Und ja, genau, das ist dann dazu gekommen. Aber vielleicht noch vorher eine weitere biografische Station, nur ganz kurz, um es mal zu erwähnen. Und zwar waren die 80er Jahre, in denen ich ja als junge Frau dann auch groß geworden bin, die Zeit der Friedensbewegung und sehr stark geprägt auch über die kirchlichen Zusammenhänge. Da habe ich aktiv auch dran teilgenommen und war begeistert von der Idee oder auch getragen von der Furcht natürlich des Kalten Krieges und dieser atomaren Hochrüstung und fand es unheimlich gut, dass es sowas gab wie ein Motto Frieden schaffen ohne Waffen. Und das hat mich so ein bisschen an diese Thematik rangeführt. Guatemala, das kam dann eigentlich erst nach dem Studium auf mich zu. Ich habe dann Sozialpädagogik studiert und auch da mich beschäftigt so mit Pädagogik der Unterdrückten von Paulo Freire, Bildungstheorien und dem Zusammenhang von Veränderungen, Bildungsansätzen und ja, sozialen Bewegungen. Das hat mich immer interessiert. Und da gab es eine Professorin, mich irgendwie sehr verbunden fühlte und die mich so ein bisschen auch gefördert hat und eben in Lateinamerika engagiert war. Da hat sich dann diese Beziehung zu Lateinamerika entwickelt und sich mit dem Thema der Bewegung von arbeitenden Kindern beschäftigt. Genau, und da kommt jetzt Guatemala, da bin ich dann nach dem Studium und einer Reise auch nach Lateinamerika und ein bisschen Spanisch lernen, mit der ASA ausgereist. Das ist so ein ja, eine Art
Studienprogramm.
Studienprogramm, oder? Genau, Studienprogramm für Menschen, die im Ausland arbeiten. Das ASA-Projekt, genau, das war 1991. Ja, und da bin ich dann bis 92 geblieben und bin sozusagen wissentlich in die Vorbereitung der Kampagnen zu den 500-Jahres-Feierlichkeiten reingerutscht in Guatemala. Habe Netzwerke gemacht, Leute, ich habe sie nicht aufgebaut, ich bin da reingeraten und habe dann über die Kontakte an den Veranstaltungen dort teilgenommen und ja, bin mit verschiedenen Gruppen in Guatemala, die sich mit dem Thema ja Frieden und war die Zeit des Gewaltkonfliktes, des Anhaltenden beschäftigt haben, in Kontakt gekommen.
Genau, der ging noch bis 96, ne? Wenn ich mich richtig.
Richtig, erinnere. Richtig. Der Friedensschluss war 1996 und im Jahr 92 war ein bedeutsames Jahr. Da hat die Rigoberta Menchú den Friedensnobelpreis erhalten, eine Maya Quiché, die sich gegen Krieg und Unterdrückung eingesetzt hat für ihr Land und ja auch ein Symbol dieses Aufbruchs und dieser starken Friedenssehnsucht war, die in der Bevölkerung herrschte. Ich meine, es waren 36 Jahre während der Krieg mit vielen Toten und Geflüchteten. Millionen Menschen wurden zu Geflüchteten. Und genau, das war dann auch der Punkt, an dem ich wieder andocken konnte. Ich war dann Teil einer internationalen oder einer Menschenrechtsorganisation, die sich mit der Begleitung dieses organisierten Rückkehrprozesses beschäftigt hat und dabei waren, als dann die Menschen noch in Kriegszeiten mit Flüchtlingstrecks in Ansiedlungen in völlig ja, ungewisse Situationen zurückkehrten. Und wir hatten die Rolle, das damals zu beobachten und zu begleiten und zu monitoren.
Und das war auch noch die Anfang 90er oder war das dann schon in den im Rahmen der Verhandlungen?
Das war schon im Rahmen der Verhandlungen, also so kurz, das war okay. 94, 95 und 96 wurden ja dann die Friedensverträge unterzeichnet. Und dann war ich für einige Zeit auch in dieser Menschenrechtsmission der Vereinten Nationen, die vor Ort war, temporär, um diese Friedensabkommen in die Bevölkerung hinein zu kommunizieren und auch zu überwachen.
Und du bist sozusagen aus dem Programm die ganze Zeit in Guatemala geblieben und dann sozusagen in diese neue Rolle geschlüpft und konntest dann die Friedensprozesse mitbeobachten.
Also du warst genau, schon dick im Thema drin und auch gut vernetzt im Land.
Genau, das ist es. Also Guatemala hat mich eigentlich so da reingebracht oder ich bin so da reingeraten über die Erfahrung. Und zwar so aus der Menschenrechtsarbeit kommend, dann eben über die Teilnahme an dieser Kette der Begleitung hin bis dann in diese Institution hinein. Und dann kommt dieser alles entscheidende Tag. Ich weiß es noch genau.
Schon Sprung nach 99 oder noch vorher?
Genau, da sind wir jetzt genau, etwas weiter. Es war etwas weiter. Es war, und zwar am 25. Februar 1999. Da war ich in Guatemala zu dieser Zeit und ich werde das nie vergessen, weil das war der Tag, an dem die Wahrheitskommission ihren Bericht präsentiert hat im Nationaltheater in Guatemala-Stadt. Mhm. Es war ein ganz besonderer Tag für die Menschen. Auch die Rigoberta Menchú war anwesend. Es war das erste Mal, dass sozusagen die Bevölkerung und vor allem ich erinnere die Frauen, die geweint haben. Das war das erste Mal, dass sie eine Anerkennung ihres Leids erlebten über diesen offiziellen Bericht, der an dem Tag an den Generalsekretär der Vereinten Nationen formal übergeben wurde. Also es war nach wie vor eine angespannte gesellschaftliche Situation. Das war dieser Tag und da begegnete mir eine Frau, die ich vom Sehen kannte und die mich dann irgendwann ansprach oder ich sie. Wir sind ins Gespräch gekommen, wie es eben so war. Und sie war die Direktorin einer Organisation, die kommunitäre Entwicklungsarbeit machte und eben mit Rückkehrenden, die eben aus dieser Kriegszeit geflohen waren, zurückgekehrt sind und jetzt in Guatemala das neue Leben wieder in die Hand nehmen mussten und sich wirtschaftlich und sozial und kulturell wieder einfügen mussten. Und so kam der Kontakt zustande. Sie sagte mir, Mensch, da gibt's ein neues internationales Programm und kannst du nicht mal nachfragen? Die schicken Leute aus Deutschland hierher und warum willst du nicht bei uns mitarbeiten? Das war der ZFD.
Also ein Zufall.
Ja, wenn du so willst, ja. Aber natürlich insofern nicht ganz, weil ich war ja in diesen Netzwerken drin. Aber ja, das war an der Stelle ein Zufall. Und es ist so besonders für mich, dass das an dem Tag der Übergabe des Berichts der Wahrheitskommission passiert ist.
Und in welcher Organisation oder mit welchem Träger hatte diese Frau gearbeitet?
Also die waren wiederum verbunden seinerzeit mit der evangelischen Kirche, mit Dienst in Übersee, was heute Brot für die Welt ist. Und ja, dann bin ich mit denen in Kontakt gegangen und so bin ich dann in den ZFD gekommen. Gab es Gespräche, Auswahlverfahren und so war ich dann eine dieser Ersten, die die man auf diesem unsäglichen Bild vom Anhalter Bahnhof sehen kann mit der Heidi, wie zurück soll.
Und okay, und da ist ein neues Programm, ja, und dann sagst du, okay, wir machen Friedensarbeit. Welche Erwartungen hattest du an den ZFD und welche Erwartungen wurden auch an dich herangetragen?
Naja, also ich kam aus diesem Kontext in Guatemala und war natürlich auch sehr davon beeinflusst von den ganzen Erfahrungen der letzten Jahre und habe so ein bisschen auch über die Zeit bei ASA ja so ein bisschen Projektarbeit auch schon mal kennengelernt und konnte mir vorstellen, so ungefähr, was das bedeutet, aber war dann natürlich total unerfahren und habe mir erhofft, dass ich da eine Beratung auch bekomme, wie man jetzt so einen Vertrag macht und was das bedeutet. Das ist auch alles geschehen. Meine Erwartung
war... Was für ein Vertrag meinst du? Was für ein Vertrag?
Naja, das war dann ein Entsendevertrag. Also ich habe ja dann einen Vertrag als Entwicklungshelferin bekommen. Es war ja, der zivile Friedensdienst ist ja 1999 dann im Zuge seiner Formalisierung über den deutschen Entwicklungsdienst erstmal und die anderen großen Entwicklungsdienste, das war nicht nur die Idee, es gab ja damals noch keine GIZ, das war der deutsche Entwicklungsdienst, da waren wir staatlicherseits verortet und dann gab es ja die anderen Träger des Konsortiums, die großen, damals AGH, heute Alger Mondo und eben Dienst in Übersee, Brot für die Welt und die kleineren Entsender, Weltfriedensdienst war dabei, Arene und die kleineren, die dann per Huckepack-Verfahren auch entsenden konnten. Und ja, das war für mich neu, dieser Entwicklungshelfervertrag und da musste ich natürlich auch erstmal verstehen, was es damit auf sich hat. Und da in der Zeit war ja dann auch noch nicht so ganz klar, wie, ich muss gerade an das Interview mit dem Tilman Evers denken, wie Friedensbewegung zur Entwicklungspolitik transformiert wird. Und es war ja noch gar nicht so klar, wie können wir dieses Friedensthema da eigentlich einspeisen. Und so wurden wir ja erstmal wie alle Entwicklungshelfer haben einen Kurs bekommen, den man so einen Ausreisekurs, was es ja heute auch noch gibt. Und dann habe ich aber viele, viele spannende Einzelmaßnahmen. Ich bin dann so durch die Republik gereist, in der Vorbereitung gemacht zum Thema, was ist Konflikt, Konfliktanalysen, Konfliktmodelle, Glasel, Galtung, die ganzen Theorien habe ich kennengelernt und bin von der Kurve Wustrow über die AGH rumgereicht worden und war dann aber immer wieder auch in diesem Standardkurs damals für die EU mit anderen Entwicklungshelfern plus diese ganzen zusätzlichen Qualifizierungen. Und also das habe ich schon auch mir gewünscht und das fand ich sehr schön, viel Theorie nochmal zu lernen und auch Methoden. Ich habe den Do-No-Harm-Ansatz kennengelernt und alles Mögliche, was dann da auf Zivilgesellschaft, ich erinnere mich an das Thema Zivilgesellschaft und Staat, ne, dieses nochmal so Konzept dazu zu hören, was ich auch aus meiner Praxis in Guatemala kannte. Das fand ich sehr, sehr gut.
War das damals auch schon 3 Monate ungefähr, die Vorbereitung?
Ja, ich glaube, es war auch ungefähr in der Größenordnung. Es war ziemlich lang. Der Kurs bei DU war, glaube ich, 3 Wochen und dann die unterschiedlichen Besuche, die ich da abgestattet habe. An einen erinnere ich mich ganz besonders gerne und das war mit die Begegnung mit einer Frau, die Felicia Langer hieß sie. Das ist eine Deutsch-Jüdin gewesen, die ja auch ihre Familie im Holocaust verloren hat, aber als Anwältin aktiv war für die Interessen der Palästinenser in den besetzten Gebieten. Also sie war eine engagierte Menschenrechtlerin und Anwältin und das Besondere in meiner Vorbereitung war, dass ich mit ihr, die ja hohen Bekanntheitsgrad hatte, dass wir sie in Wustrow eingeladen hatten zu so einem kleinen Seminar und ich dann mit ihr abends beim Glas Wein über diese Erfahrungen und über ihr Leben sprechen konnte. Und das sind so ganz besondere Bilder und Erlebnisse, die mir im Kopf geblieben sind.
Klingt sehr exklusiv.
In der Phase meiner Vorbereitung. Ja, ich glaube, das gibt's auch heute nicht mehr in der Vorbereitung. Das war noch Teil des wahrscheinlich Experimentierens, so zu Zeiten des Aufbaus des Programms.
Du bist mit diesem neu vollgepackten Rucksack an Methoden und Theorien dann wieder ausgereist.
Genau.
Nach Guatemala. Und hat sich dadurch was verändert vor Ort? Also hast du dann dadurch eine neue Rolle oder durch den Vertrag eine neue Rolle? Inwieweit hast du angeknüpft? Wie ging es da weiter?
Ja, genau. Also ich hatte natürlich eine Aufgabenbeschreibung und das Thema war sehr eng verbunden mit dem, was ich ja schon kannte aus meiner Vorerfahrung, nämlich die Frage der Reintegration. Jetzt nicht mehr nur die Begleitung der Geflüchteten, sondern die Reintegration in Guatemala zu unterstützen. Und diese Organisation, die Partnerorganisation, war verbunden mit vor allen Dingen einer Bevölkerungsgruppe aus dem Nordwesten Guatemalas, die an der Südküste eine Finca gekauft haben, mit Unterstützung der Mittel, die damals bereitgestellt wurden für diese Prozesse, über einen Fonds in Guatemala. Naja, und das war natürlich eine besondere Herausforderung, also aus dem Hochland kommend, mit einer eigenen Sprache und einem eigenen kulturellen Vergangenheit, viele Jahre in, ja, auch im Rückzug gelebt zu haben, dann im Exil, auch zum Teil organisiert im Widerstand. Das war schon ein Wandel für die Menschen, in eine Region zu kommen, wo die großen Fincas, die ja der Großgrundbesitz vorherrschte, und das Klima komplett anders war, das soziale Umfeld. Naja, also meine Aufgabe war ja jetzt gar nicht so direkt mit der Bevölkerung zu arbeiten, auch, aber in erster Linie die Organisation zu beraten. Also das war schon damals dieser Ansatz, die Partner, die machen ihr Geschäft und suchen Unterstützung zu bestimmten Themen. Ich sag mal, die Erwartung der Partner natürlich war, die bringt Wissen und Erfahrung mit aus Guatemala, gleichzeitig einen Bildungshintergrund aus Deutschland. Das wurde mir auch sehr deutlich gesagt. Ein großes Thema war Gendergerechtigkeit. Rollenbilder, Männer und Frauen, Riesenthema in Guatemala, wie überall auf der Welt. Ja, und dann natürlich ging es um das Thema Vernetzung. Als Ausländerin war schon auch die Erwartung, die war dann vielleicht nicht immer so ausgesprochen, aber auch Geld ranzuschaffen, zu gucken, wie kriegt man die Organisation gut aufgestellt, damit sie ihre Arbeit gut machen kann. Und naja, das war dann irgendwie auch so. Ich war dann gut in der Direktion verortet und das hat auch alles wunderbar geklappt, so mit der Zusammenarbeit und meiner Beraterrolle. Aber dann bin ich doch mehr und mehr auch mit auf die Finca gekommen und habe dann die Strukturen vor Ort kennengelernt. Und dann ist am Ende, das ist irgendwie so ganz lustig, war so mein Beratungsansatz, da ging es natürlich ganz stark auch um die Erschaffung von Einkommensquellen und ich war ja nun alles andere als im Bereich ländliche Entwicklung unterwegs. Es war eine Kaffeefinca und die haben versucht, diesen Kaffee anzubauen und zu exportieren und ich habe mir gesagt, kann man vielleicht mal den Bereich des Öko-Kaffees erschließen und des fairen Kaffees und habe dann Netzwerke aufgebaut zu den Zertifizierern und dann aber über Brot für die Welt damals, die ja mit DÜ eng verbunden waren, Kontakte zu einem Kollegen gemacht, der diese Methode Campesino a Campesino so gefördert hat. Das heißt, wie das Lernen der Landarbeiter voneinander, ohne dass da jemand von außen kommt und irgendwas bringt. Und das hat mir unheimlich gut gefallen. Das war ein total partizipativer Ansatz und der brachte auch so die Idee diversifizierter Landwirtschaft rein. Und ich wurde dann mehr und mehr zu einer Beraterin für die diversifizierte Landwirtschaft.
Für Agroökologie.
Und natürlich für diese Methode, Campesino, aber es war unglaublich spannend und ja, das hat auch wirklich eine Menge bewegt, weil da sind Kontakte dann entstanden zu anderen Landarbeitern und Bauern, die auch jetzt nicht unbedingt Rückkehrer waren, sondern auch als Ansässige. Und darüber hat man dann auch versucht, ja, diese Situation auf der Finca zu verändern. Also ich war nicht natürlich die Fachberaterin, aber ich war diejenige, die diese Kontakte herstellen konnte. Und aber irgendwie ist es immer ganz witzig, sich zu überlegen, was ist dabei rausgekommen, wenn du das so fragst, Jule. Ja, dann ging es so zur diversifizierten Landwirtschaft.
Gibt's die Finca heute noch?
Ja, die gibt's noch, die kann man besuchen. Aber ganz ehrlich, super. Ich weiß es nicht, ob sich das jetzt so durchgesetzt hat und ob sie nicht doch wieder zum Kaffee übergewechselt sind.
Und diesen Vertrag, den du damals gehabt hast, der war 2 Jahre, 3 Jahre?
Der war 2 Jahre. Der ging über 2 Jahre. Und weil ich so in diesen Netzwerken drin war, bin ich dann zum DET übergewechselt. Nach 2 Jahren ist die Koordinationsstelle damals für den zivilen Friedensdienst in Guatemala frei geworden. Und da habe ich dann sozusagen von Guatemala aus direkt gewechselt zum DED und war dann in einer neuen Rolle und mit neuen Aufgaben unterwegs. Und habe dann dort begonnen, das alles nochmal aus einer anderen Perspektive wiederzusehen.
Und das war ja nicht die letzte Perspektive, ne?
es war noch nicht die letzte. Konntest ja deine Perspektive nochmal wechseln.
Genau, ich konnte Perspektiven wechseln, sagt man ja so schön beim ZFD, den Perspektivwechsel.
Genau, wie ging es dann weiter? Also du bist ja eigentlich wirklich als Fachkraft der ersten Stunde bis heute dem ZFD treu geblieben.
Genau, da war ich dann 2 Jahre als Koordinatorin. Es ist nicht ganz richtig, so wie Jule das eingangs sagte, das war nicht ununterbrochen so. Ich hatte zwischendurch dann auch mal Kinder bekommen, eine Elternzeitpause und war auch noch mal überbrückungsweise dann in der Elternzeit an der Schule beschäftigt, hier in meinem Wohnort, als wir dann 2004 nach Guatemala, in der Zwischenzeit hatte ich auch einen Mann, also Mann und Kinder, das ist dann alles in Guatemala entstanden. Und ja, das ganze Paket ist dann 2004 zurückgegangen. Und da gab es dann halt Zeiten, da habe ich dann eben auch nicht für den ZFD gearbeitet. Aber ich war nach der Beendigung der Chorzeit, da ist dann mein Sohn in Guatemala geboren worden, der erste. Und dann sind wir zurückgegangen, 2004. Und dann war ich im Lateinamerika-Referat beim Deutschen Entwicklungsdienst beschäftigt und bin dann mit den Elternzeiten und Pausen und kurzzeitigen anderen Tätigkeiten, ich war noch im Auswahlreferat beim DED und in der Demokratieförderung immer mit zu kleinen Verträgen und war dann aber ab 2009 bin ich dann in die Fachgruppe, nannte sich das damals ZFD, zurückgekehrt und habe dann dort eine Stelle bekommen als Referentin. Und da bin ich bis heute geblieben und habe halt diesen Merger, der Eintritt in die GEZ und alles, was es dann an Veränderungen strukturell gab und so weiter, miterlebt.
Sehr schön. Man kann eigentlich sagen, nicht immer im System, aber du hast den ZFD auf jeden Fall begleitet in den gesamten 25 Jahren. Und wenn wir jetzt so von der persönlichen Ebene auf die Programmebene gucken, so, dann würden wir jetzt noch ein paar Fragen auf dieser Ebene stellen.
Mhm. Genau, 25 Jahre ZFD im Schnelldurchlauf mit Heike Burba.
Oh Mann, das ist ja, ob das so schnell geht.
Auf jeden Fall. Vielleicht erstmal, dass wir eine Vorstellung davon bekommen. Du hast ganz am Anfang gesagt, ihr wart 5 Fachkräfte, die 1999 ausgereist sind. Wie viele Fachkräfte gibt es denn heute pro Jahr und wie hat sich sozusagen die Dimension verändert und vergrößert überhaupt?
Ja, also das ist natürlich sehr, sehr anders geworden. Aus den 5 sind es inzwischen 1850 Fachkräfte, die von 99...
Insgesamt.
Genau, insgesamt, da sprechen wir von Zahlen für das Konsortium, also es geht um alle Träger. Und wir sagen jetzt auf 2024 geblickt, sind es 380 internationale Fachkräfte in 45 Ländern, konsortiumweit. Und ja, insgesamt waren es 60 Länder von 1999 bis 2024, wenn wir schon bei den Zahlen sind. Und insgesamt 684 Projekte, die durchgeführt wurden. Das heißt Länderprogramme, könnte man auch sagen. Also jeder Träger setzt ja seine eigenen Projekte um, die in der Zeit über ZFD-Mittel finanziert wurden. Das ist eine große Zahl. Im Verhältnis zur Welt klingt es sehr klein, aber es ist ja immer auch zu sehen, was jede Fachkraft, die ausreist, an Kontakten und an Umfeld bedient.
Und im Vergleich zur Welt klingt es klein, aber im Vergleich zu den Anfängen klingt es ja auch
recht
groß.
Ne?
Das ist ja enorm gewachsen in den 25 Jahren.
Und auch wenn man aufs Budget guckt, jetzt für das Jahr 24 ist das Budget auf ungefähr 60 Millionen Euro pro Jahr gestiegen, zusätzlich zu weiteren 20 Millionen oder sogar etwas mehr aus der Sonderinitiative für Geflüchtete und Aufnahmeländer, also eine spezielle Finanzierung, die aber auch in die ZFD-Strukturen so einfließt. Das heißt, es sind insgesamt 80 Millionen Euro, die in das Programm fließen und über Fachkräfte nationale und internationale umgesetzt werden und Partnerförderung. Das alles steht hinter diesen Zahlen. Und gleichzeitig natürlich, wenn man es ins Verhältnis setzt, 3% oder 0, von den Verteidigungsausgaben, wenn man das natürlich gegenüberstellt, ist es wiederum verschwindend gering. Also es ist wie so vieles im Leben sehr relativ. Aber für uns war es auf jeden Fall ein stetiges Wachstum, kann man sagen.
Und dieses Wachstum hat ja wahrscheinlich auch mit einer größeren, ja, mit einer Diversifizierung zu tun und mit inhaltlichen Veränderungen und auch wahrscheinlich mit einer Professionalisierung in den Strukturen. Du hast eben bei deinem Vorbereitung gesagt, das war auch noch so ein bisschen Ausprobier- oder Experimentphase. Wie macht man so eine Vorbereitung im Kontext von Frieden? Was hat sich da etabliert? Wofür wurden Routinen gefunden? Also inwiefern hat über die 25 Jahre auch so eine Art Professionalisierung der Strukturen und der Trägerorganisationen stattgefunden?
Oh ja, die hat auf jeden Fall stattgefunden. Das Konsortium hat sich eine Struktur gegeben, um eben professioneller zu arbeiten und einer Vision, einer Friedensidee, einer Friedenssehnsucht eben auch eine Form zu geben. Und ich würde mal sagen, ein großer Meilenstein war die Programmevaluierung 2012. in dem unter anderem die stärkere Strategie der Friedensarbeit in den Ländern zentral wurde. Man kann sich ja vorstellen, dass über die vielen Träger, neun an der Zahl, dass da jeder ja seine eigenen Netzwerke hatte und Ansatzpunkte. Und es wurde in der Evaluierung sehr deutlich, dass dieses Gießkannenprinzip oder dieses jeder arbeitet so für sich, dass da was getan werden musste, um wirkungsvoller zu werden.
Um mehr Synergien zu bilden.
Um Synergien zu bilden, genau. Und um stärker aufzutreten, um Veränderung. Ich meine, der ZFD ist ein Veränderungsprojekt. Wir wollen ja was erreichen mit dem, was wir tun.
Kam dann auch da die trägerübergreifende Länderstrategie.
Genau, ja, genau, Sebastian. Das ist es. Darauf wollte ich hinaus. Das ist dann entstanden, nämlich, dass man festgestellt hat, es braucht eine strategische Grundlage, auf der die Träger ihre eigenen Programme entwickelten. Und das war die trägerübergreifende Länderstrategie. Man stellt sich vor, die kirchlichen Träger hatten ihre Partner in den Ländern, die Zivilgesellschaften, andere, wir als staatliche, auch eher Zugänge zu staatlichen Partnern. Und so hat man aber trotzdem ein strategisches Vorgehen vereinbart. Und das Besondere daran ist, dass an diesem Prozess unsere Partner beteiligt sind. Das ist nichts, was wir vom Schreibtisch aus machen, sondern da gibt es eine geteilte Konfliktanalyse und Zusammenarbeit sehr eng mit Partnern und Menschen aus den Ländern, die eben auch in der Friedensarbeit aktiv sind. Und die Instrumente haben sich natürlich ausdifferenziert über die Jahre. Strukturell hat sich das verändert. Also wir sprechen heute von PM&E-Systemen, Planung, Monitoring, Evaluierung, um diese Prozessarbeit messbar zu machen und aufzuzeigen, was können wir schaffen. Und ja, wie du sagtest, Jule, das synergetische Zusammenarbeiten zu stärken. Das ist nach wie vor ein wichtiges Thema. Wie stellen wir erfolgreiche Friedensarbeit dar, auch für die Einwerbung weiterer Mittel? Neben den TLS, Sebas, gab es dann noch weitere strukturelle Errungenschaften, nämlich dass das Konsortium Arbeitsgruppen gebildet hat, trägerübergreifend, eben an diesen Schnittstellen Wissensmanagement, PM&E, Öffentlichkeitsarbeit, damit wir das gemeinsame Auftreten verbessern, uns untereinander über bestimmte Methoden informieren oder erfolgreich ausprobierte Ansätze, die weiter zu vermitteln, die Qualität verbessern der Arbeit. Das alles hat zu dieser Struktur geführt, die auch nach wie vor existiert. Es gibt, glaube ich, 5 Arbeitsgruppen. Es gibt 2 eine Netzwerkkoordinatorin und eine Zuständige für das Wissensmanagement, PM&E und auch für die Öffentlichkeitsarbeit, die das alles koordinieren. Aber andererseits ist auch das Konsortium immer so seiner Struktur treu geblieben. Es gibt ja in dem Sinne keine Hierarchien, aber es gibt Sprecher, die aus den unterschiedlichen Organisationen wechselweise dann das Konsortium nach außen vertreten. Und ein Punkt, das muss ich jetzt nochmal eben an der Stelle sagen, der ist für mich so, ja. Den finde ich auch sehr besonders und der bildet auch unseren ZFD, glaube ich, ganz gut ab, nämlich das sogenannte Gemeinschaftswerk. Also es ist im Grunde, soweit ich weiß, eine der wenigen institutionalisierten Formen zivilgesellschaftlich-staatlicher Zusammenarbeit, die es auch in Deutschland gibt, wo sich unser Sektorreferat im BMZ und die Koordinierungsstelle Engagement Global mit uns Trägern an einen Tisch setzt und über Strategien diskutiert und Portfoliogespräche führt über die Planung der Mittel, die wir einsetzen. Das ist schon besonders. Wir machen das sehr gemeinschaftlich und organisiert und es ist so über diese Konstruktion eine Art Linie entstanden, dass sogar das Partnerbedarfe bis ins BMZ hoch gereicht werden. Also das finde ich etwas, was mich immer sehr motiviert, das mitmachen zu dürfen und davon teil sein zu können.
Hashtag Portfolio. Wie haben sich denn die Inhalte verändert über die letzten 25 Jahre? Also was ist vielleicht auch gleich geblieben? Welche Schwerpunkte haben sich verschoben, entweder durch die wahrgenommenen Bedarfe oder auch, ich meine, in 25 Jahren verändert sich ja auch der gesamte Rahmen etwas. Da muss man ja entsprechend auch mitgehen vielleicht und sich anpassen. Wie würdest du das so zusammenfassen?
Okay, das ist eine große, umfassende Frage. Und ich würde mal versuchen, das so zu unterteilen in das eine. Das sind so mehr so die institutionellen Rahmenbedingungen, die, wie wir auch, sagen wir mal, in der Politik verortet sind. Das andere ist dann so, dass wer ist beteiligt am ZFD und wie gestaltet sich so die Praxis und die Themen als eigentliches inhaltliches Thema?
Lass uns ruhig mit den Themen starten.
Mit den Themen anfangen? Okay.
Also es geht immer noch um Frieden, das ist klar. Aber was hat sich da innerhalb von diesem Riesenthema Frieden verändert?
Also Frieden ist natürlich kein statisches Thema, das wissen wir alle. Frieden ist etwas, das ist ein lebenslanger Begleiter und Die Ansätze, die Themen haben sich natürlich massiv verändert über diesen Zeitraum. Also mal in ganz groben Zügen gesagt, wir haben das im Zuge unserer eigenen Strategieprozesse mal analysiert. Die 90er Jahre und die beginnenden Tausender waren noch sehr stark geprägt mit Themen, die sich auf innergesellschaftliche Konflikte beziehen. Da können wir auch ansetzen auf den lokalen Ebenen, bei Spannungen zwischen Bevölkerungsgruppen, was weiß ich, Beispiel Mindanao, der Bangsamoro-Prozess hin zu einer autonomen Region, wo verschiedene Bevölkerungsgruppen beteiligt sind. Da können wir fördern, da haben wir Dialogforen mit unterstützt, um an diesem Autonomieprozess auch wieder den Menschen eine Stimme zu geben, die nicht über große Organisationen repräsentiert werden, sondern aus der zivilgesellschaftlichen, aus dem zivilgesellschaftlichen Spektrum kommen, Indigene, die Gruppen mit zu unterstützen, die eben nicht unbedingt zu solchen Veranstaltungen eingeladen werden. Das ist so ein ganz großes Aufgabenfeld, was sehr typisch und sehr, ich sag mal, beispielhaft war für die Zeit der Tausender, der ersten Dekade des ZfD. Wir haben Beispiele aus Uganda, wo wir zwischen Bevölkerungsgruppen im Nordosten Ugandas mit der Schaffung von Begegnungsräumen, mit Jugendarbeit unterstützt haben, wo es Spannung gab, dazu beizutragen, dass diese Spannungen ausgeräumt werden, immer über Partner, das muss man ja sagen. Also wenn, das ist ja unser komischer Sprech, wenn ich das so sage, dann sind das ja nicht wir und nicht die Fachkräfte, sondern unsere Partner, die wir darin unterstützen mit unseren Methoden.
Das ist im Prinzip die Konstante.
Du meinst jetzt die Partner?
Ja, genau, also Partnerorientierung, genau.
Ja, genau, die Partnerorientierung. Die Partnerorientierung, das ist ganz wichtig zu erwähnen. Ich meine, das ist ja, wir sprechen ja hier das auch für so ein Fachpublikum, von daher habe ich da jetzt nicht so weit ausgeholt, aber natürlich, das ist der absolute Grundsatz. Es geht nie darum, dass wir da hinkommen und irgendwas wissen und machen. Es geht immer darum, zu beobachten, zuzuhören und zu gucken, was sind die Bedarfe und an welchen Stellen können wir mit unserer, irgendjemand prägte mal den Begriff, produktiven Fremdheit mit dem Blick von außen bestimmte Prozesse begleiten. Und das bezieht sich eben sehr stark auf innergesellschaftliche Themen. Und da wir ja nicht in der großen nationalen Mediation arbeiten, ne, machen keine Power Mediation oder Pendel Mediation zwischen Staaten, sondern wir arbeiten in den Ländern oder in den Regionen zu Konfliktthemen. Das ist unser Ansatz. Und das langfristig mit Menschen, die von außen reinkommen und zunehmend, da kommen wir zu einer großen Veränderung mit nationalen Fachkräften. Da komme ich gleich nochmal drauf. Aber um bei dem zu bleiben, diese innergesellschaftlichen Themen, da war der ZfD anfangs sehr stark von getragen, auch von dieser Hoffnung, über Mediationsansätze zu verändern. Ich erinnere mich in Nepal, Mediationen, es gab riesige Trainingsangebote, die angefragt wurden von Partnern, wo wir Leute, Mediatoren in Nepal beigetragen haben zu den lokalen Mediationsansätzen. Geht ja immer darum, auch das zu unterstützen, was lokal vorhanden ist. Und es gab sowas wie eine Sehnsucht danach oder auch ein sinnvolles Andocken an solchen methodischen, konzeptionellen Zuarbeiten und Trainings für die Partner in den Ländern, wo es immer wieder um diese Art von Konflikten geht. Dann kam ich glaube, ein großer Wendepunkt, in dem Zusammenhang war auf jeden Fall die massive Fluchtbewegung 2015 durch die Veränderungen im nördlichen Afrika, Maghreb. Und das hat uns alle vor neue Herausforderungen gestellt und hat, ich sag mal, die Konfliktansätze ein bisschen verschoben, weil auf einmal wurden Konflikte globaler, internationaler und ja, bis jetzt, seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine und jetzt auch in Nahost, sind wir auf einer ganz anderen Konfliktebene, die so massiv auf uns einwirkt, dass wir natürlich nochmal auch uns schütteln mussten und oft darüber nachdenken müssen, was kann der ZfD da machen? An welchen Stellen können wir da eine Rolle spielen? Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, immer wieder zu sehen, dass wir als Friedensinstrument auch in dem friedenspolitischen Kontext niemals auf diese großen Gewaltvorgänge einwirken können. Wir sind immer ein Instrument geblieben, was lokal arbeitet und da auch am meisten Wirkung zeigen können. Wir können nicht an die kriegerischen Auseinandersetzungen.
Aber dennoch haben die ja einen Einfluss, ne?
Richtig, wir haben Einfluss und wir sind vor allen Dingen auch davon betroffen, weil natürlich unsere Partner davon betroffen sind und wir in den sogenannten fragilen Kontexten ja auch arbeiten, in Ländern wie Palästina, in Ländern wie der Ukraine, in Jordanien, im Libanon. Wir sind in Westafrika, im Sahel oder auch in der großen Seenregion. Also wir sind ja ein Instrument der Krisen- und Konfliktbearbeitung, aber eben verortet in diesem lokalen Kontext. Und das heißt, Darüber haben sich auch Inhalte und Themen neu zentriert. Und ein Beispiel hierfür ist gerade das Thema Flucht. Ja, dass eben durch diesen Zustrom der Flüchtlinge und auch das Erleben unserer Partner und unserer Kollegen und Kolleginnen, was Gewalteinwirkungen mit Menschen macht, was anhaltende kollektive Traumatisierung in Gesellschaften für Auswirkungen haben kann, was es bedeutet, wenn Menschen flüchten, außer Landes sind, Familien auseinandergerissen werden. Und ja, es gibt zu dieser ganzen Frage sehr viele Studien, viele von der Internationalen Organisation für Migration, die erstellt wurden, nämlich auch den Blick darauf zu richten, was es für die Menschen an sich bedeutet und für die Friedensfähigkeit von Gesellschaften, wenn man mit solchen massiven Gewalterfahrungen lebt. Und das, glaube ich, war für uns als ZFD ein besonderes Thema, weil wir ja eigentlich in unseren Anfängen mit Gewaltbetroffenen gearbeitet haben, nämlich in den Bürgerkriegen, also jetzt gerade in meinem Bereich Lateinamerika, da haben wir die Beendigung der Bürgerkriege miterlebt und was die Vergangenheitsarbeit mitgebracht hat, nämlich die Aufarbeitung des Leides, was ja nie öffentlich gemacht wurde und aufgrund der Institutionen wie den Wahrheitskommissionen oder REMI sozusagen hervorgebracht wurde, nämlich Massengräber, an Exhumierungen waren wir beteiligt, haben gefördert, dass Menschen ihre Angehörigen beerdigen können, dass Trauerprozesse stattfinden können. Und da ist damit auch sozusagen die Würde der Opfer, der Betroffenen, die ja in einem Genozid wie in Guatemala oder auch zum Teil in Peru ja einfach hingerichtet wurden, ohne dass in irgendeiner Art und Weise das nachvollziehbar war. Also man kann das gar nicht anders sagen. Und das sichtbar zu machen, die Menschen zu begleiten, haben wir auch gemacht seinerzeit in Kambodscha. Da ist ja dieses hybride Gericht, was die Prozesse gegen den Khmer Rouge begleitet hat, angedockt an der kambodschanischen Gerichtsbarkeit mit Unterstützung der UN über juristische Beratung und Aufklärung und diese Figur der Nebenkläger, diese Fälle aufzuarbeiten von massenweisen Hinrichtungen. Da sind wirklich Angehörige in die Gerichtssäle gegangen und haben ausgesagt und sind natürlich daran zerbrochen. Also das brauchte eine psychosoziale Unterstützung. Also dieses Thema der einerseits der Vergangenheitsarbeit, was begleitet wurde von Leid und Begleitung der Opfer und Angehörigen, das ist dann im Zuge der massiven Flüchtlingsentwicklung auf eine andere Art an uns wieder herangetragen worden, nämlich dadurch, dass jetzt diese Traumatisierung und das Leid in diesem Status als Flüchtling ohne Schutz, dass diese psychosoziale Seite da wieder sehr zum Vorschein kam. Und manchmal haben wir es auch, das hat er ja vorhin schon mal kurz erwähnt, zunehmend nationale Kollegen und Kolleginnen in unsere Programme integriert, was ja damals noch die reine Personalentsendung war, hat sich sehr gewandelt. Auch das ist eine ganz, ganz große Veränderung. Und da natürlich auch nochmal, sind wir nochmal sehr viel näher rangerückt an dieses Leid und an diese Gewalterfahrung. Ich würde sagen, dass seit 2015 das Thema sehr in den Vordergrund gerückt ist, ne, durch die Flüchtlingskrise und
du meinst das Thema psychosoziale Unterstützung?
Psychosoziale Unterstützung, was ja seinerzeit in dem Standard, ich sag mal, unserem Hauptthema Vergangenheitsarbeit, wofür der ZFD ja steht, was wir damals schon mitbekommen haben, das ist quasi nochmal neu kontextualisiert worden und wir haben viel Erfahrung auch dann mitgenommen und arbeiten eben, also ein Beispiel jetzt in Ruanda, ne, wo Flüchtlinge aus dem Ostkongo und Burundi sind, wo man versucht jetzt mit dieser psychosozialen Seite zu arbeiten und gleichzeitig mit der Integration in aufnehmende Gemeinden. Das ist natürlich ein anderer wichtiger Arbeitsbereich. Aber das nennt sich Mental Health Psychosocial Support, das MHPSS, was eben als sozusagen verbunden ist auch mit der Rekonstruktion, mit der Friedensentwicklung, die psychosoziale Gesundheit der Bevölkerung und das mehr mit in den Augenschein zu nehmen.
Du hattest im Vorgespräch gesagt, dass es auch verstärkt eine Zusammenarbeit zum Beispiel mit Bildungsinstitutionen
gibt. Genau, da auch nochmal zum Thema Weiterentwicklung. Also wir haben, sagen wir mal, vielleicht einige neue Themen, die dazugekommen sind, wie das eben auch mit der psychosozialen Begleitung ist. Dann gibt es auf jeden Fall einen großen Bereich, der sich mit der formalen und auch nonformalen Bildung beschäftigt. Nochmal zum Verständnis, der ZFD ist ja auf der einen Seite an der Begleitung von Friedensprozessen beteiligt, die auch in strukturellen Veränderungen münden sollten. Und da ist ein großer Teil die Arbeit an den eigenen Kapazitäten oder an der Frage von Einstellung und Haltung. Auch das ist etwas, das zieht sich eigentlich durch. Da kann ich jetzt erstmal sagen, hat sich nicht verändert über die ganzen Jahre. Es ist eins unserer Kernthemen, die wir bearbeiten. Aber dieses Arbeiten an der Haltung, das heißt, was heißt eigentlich Dialog? Das ist ja nicht nur eine Methode und man spricht, was weiß ich, zwischen Staat und Zivilgesellschaft oder zwischen Karamojo und Iteso in Uganda oder was auch immer, sondern es geht ja da auch um die Voraussetzung, überhaupt dialogfähig zu sein. Ein schönes Beispiel dafür, etwas, was sich auch über die Jahre verfestigt und entwickelt hat, auch wenn das Thema gleich geblieben ist, haben sich Methoden weiterentwickelt und dann komme ich auch gleich zu der Bildungsarbeit. Aber mal eben dieser kleine Exkurs noch, Dialog, Schulen, das gibt einen Einsatz des demokratischen Dialogs, der auch über die UN sozusagen zertifiziert wurde und den hat sich der ZFD in Bolivien seinerzeit zunutze gemacht und eine Art Dialogschule aufgebaut, wo man Teilnehmende aus verschiedenen Sektoren, also sowohl aus der Zivilgesellschaft, dem privaten Sektor, dem öffentlichen, Verwaltungsangestellte, die man zusammenführt über ein Lernmodul und über ein, sagen wir mal, reflektierendes Lernen über die Wahrnehmung von dem anderen. Das geht auf emotionale Ebenen und die Wahrnehmung, das Zuhören, Grundsätze der Kommunikation, auch Elemente der gewaltfreien Kommunikation sind da aufgenommen, sozusagen in eine neue Haltung versetzt wird, die einen sensibilisiert für einen Dialog und auch sensibilisiert für den anderen, dass der andere oder die andere nicht als Gegenmodell wahrgenommen wird, sondern dass das sozusagen den Boden bereitet für das Verstehen auch von anderen Positionen und das Herausfinden von gemeinsamen Interessen. Da mischen sich auch Elemente der Mediation mit rein. Also da ist so ein kleines Lernprogramm entstanden und da sind wir jetzt bei dem Thema Bildung. Jule. Und diese Dialogschule hat ein eigenes Curriculum, was mittlerweile innerhalb des ZFDs rumgereicht wird. Wir haben die jetzt auch in Honduras aufgesetzt. Wir haben es in Kamerun begonnen, um Dialogprozesse aufzusetzen, die eben genauso auf dieser individuellen Ebene arbeiten und aber immer in dem Peer vergemeinschaftet werden. Und das ist, glaube ich, ein Lernelement, was sich auch beliebig noch ausbauen lässt und auch in die formale Bildung Einzug erhalten kann. Bildung und Nachhaltigkeit, ein großes Thema. Wir sind auch mit Universitäten in Kontakt. Wir haben ein großes Universitätsprogramm, wo wir die Studiengänge von Peace and Conflict Studies jeweils kontextualisiert in Ländern Südasiens, in Kambodscha sind wir dort, auf den Philippinen und in Timor-Leste. Geht es darum, ein Netzwerk zwischen den Fakultäten aufzubauen, die diese Studiengänge umsetzen, die beraten. Da haben wir auch eine Kooperation mit der Uni Marburg. Und da ist auch die Idee, jetzt am Beispiel Kambodschas kann man es ja so schön sagen, da ist der strafrechtliche Teil der Geschichtsaufarbeitung vorbei und die kambodschanische Regierung stürzt nach vorne in Richtung volkswirtschaftlicher Entwicklung und möchte das Vergangenheitsthema möglichst zur Seite schieben. Die UN, die da sehr viel Geld und Zeit reingesteckt hat, beziehungsweise die mitfinanzierenden Staaten haben gesagt, wir würden gerne in einer sogenannten residualen Phase die Ergebnisse und das Wissen aus diesen Strafprozessen weitergeben und für die Zivilgesellschaft und auch für die Bildung, für die Wissenschaft behalten. Und da docken wir ganz gut an mit dem ZFD, dass wir sagen, ja, genau das wollen wir. Wir wollen auch, dass Transitional Justice, also diese Versöhnungsprozesse, diese Übergangsjustiz am Beispiel Kambodschas der Nachkommenschaft erhalten bleibt. Und so sind wir zu den Universitäten in verschiedenen Kooperationsformen gegangen. Einerseits, dass man diesen Studiengang aufbaut, andererseits aber auch, dass man den Zugang verschafft zu solchen Archiven und der Zivilgesellschaft, dass die Bevölkerung selber einen Zugang hat auf das, was sie in ihrer Geschichte geschaffen hat, nämlich auszusagen gegen Menschenrechtsverbrecher, als etwas, was Mut macht und natürlich auch immer wieder präventiv, dass sowas sich nicht wiederholen darf. Das ist ein großer edukativer Auftrag und ich glaube, da gibt es auch viele Beispiele im ZFD, wie wir dazu gearbeitet haben.
Und das sind ja eigentlich auch schon, was du jetzt beschrieben hast an den Beispielen, es sind ja auch schon Dinge, die sich eher von den Strukturen her verändert haben. Gar nicht nur Themen und Inhalte, sondern das sind ja andere Strukturen von Zusammenarbeit.
Gutes Stichwort, Jule, danke dafür, weil ja, das ist natürlich eine große Veränderung auch in den letzten 25 Jahren, dass wir einfach unseren Ansatz, ein Reichtum an Erfahrung, Weiterentwicklung von Methoden auch erweitert haben. Wir sind weg von dieser eindimensionalen Entsendung von Fachkräften, wie wir damals gestartet haben, aus Deutschland, später Europa, in die Länder des globalen Südens. Wir stellen uns Fragen partnerschaftlichen Zusammenarbeitens natürlich und denken auch nicht mehr, dass wir die besseren Friedensengel sind. Wir haben immer gedacht, wir kommen aus einem anderen Kontext und wollen eben diese Perspektive gerne einbringen. Und das hat mittlerweile dazu geführt, dass wir nicht mehr nur die internationalen Fachkräfte haben, sondern nationale Fachkräfte, die auch technische Experten, Friedensarbeiter sind. Ich glaube, es sind insgesamt 700 an der Zahl, die wir jetzt im Konsortium derzeit unter Vertrag haben, trägerübergreifend. Und das ist ein unglaublicher Reichtum. Auch die Studiengänge haben sich da ja natürlich vervielfacht. Muss ich nochmal eben sagen, in Deutschland ja auch, ne? Also, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Das ist noch ein Punkt, den ich unbedingt sagen möchte, zu dem Berufsbild. Mhm. Also das heißt, wir haben mittlerweile nationale Kollegen und Kolleginnen, die mit dem kulturellen Wissen der eigenen Erfahrung, aber natürlich auch mit einer gewissen Konfliktperspektive in bestimmte Prozesse reingehen, die näher, viel näher dran sind und ja, die Friedensarbeit durchführen und unsere Projekte umsetzen. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja unsere Partner, Counterparts, die gab es auch von Anfang an, die einheimischen Fachkräfte, die auch mittlerweile in den Partnerorganisationen sitzen. Das ist kein ZFD-Personal in dem Sinne, sondern die gehören den Partnern an und sind aber auch im Sinne der Nachhaltigkeit diejenigen, mit denen wir an bestimmten Themen arbeiten. Also das hat sich gewandelt und das heißt, mittlerweile sind nationale Kollegen und Kolleginnen jetzt zum Beispiel bei uns in der GEZ auch in der Vorbereitung und in dem Qualifizierungsprogramm. Es gibt Stipendien.
Ja, das ist ja vielleicht auch was, was sich verändert hat oder was mit so einem auch sich verändernden Zeitgeist oder einer sich verändernden Haltung, dass man versucht, mehr mit Experten vor Ort, nationalen ExpertInnen zusammenzuarbeiten. Ja. Wo man vor 25 Jahren vielleicht noch gar nicht so gedacht hat, wie man das heute tut. Was gibt's noch für Sachen, wo du sagst, ja, die politische Situation, die Grundsituation oder Herangehensweisen haben sich allgemeinpolitisch verändert und das hat auch Auswirkungen auf unsere Arbeit im ZFD. Du hattest ja die Art der Konflikte vorher auch schon mal angesprochen, ja, dass andere Arten von Konflikten auch zu anderen Reaktionen in der Friedensarbeit führen.
Genau, also dass eigentlich der fragile Kontext und die dauerhafte Dauerbelastung über langanhaltende Konflikte, auch zwischenstaatliche Konflikte, natürlich andere Anforderungen stellen, auch also inhaltlich auch an das Personal, an die Personalbegleitung, an die Stärkung und die Fragen von Sicherheit spielen eine große Rolle, von Flexibilität, auch unter eingeschränkten Sicherheitsbedingungen arbeitsfähig zu bleiben, das ist für uns sehr herausfordernd. Und in den letzten Jahren, dann kam die Covid-Krise hinzu, ne, pandemische Krisen, die das ganze Instrumentarium auch nochmal wieder durchgerüttelt haben und wo wir ja auch Arbeitsformen schaffen mussten, die wir so nicht kannten. Und da gab es Evakuierungen, Relokierungen. Wir haben jetzt auch Programme, wo Fachkräfte eben, na, wir haben den Libanon und wir haben Palästina, nicht an ihren Standorten arbeiten können, sondern aus Gründen der Sicherheit relokiert werden und trotzdem die Partnerarbeit fortführen unter veränderten Bedingungen. Das ist natürlich überhaupt nicht ideal, aber der Situation geschuldet. Und das erfordert auch eine andere Art von Personalbegleitung natürlich. Es war damals so, als noch auch in den Tausender Jahren, auch noch im Zuge dieses Spirits der Entstehung des ZFD, dass es mal sowas gab wie ein Berufsbild ziviler Friedensdienst, dass man eben gerade auch in Deutschland geschulte Friedensfachkräfte in die Welt schickt und sozusagen so eine Art eigenständige Spezies entwickelt. Das hat sich dann auch nicht durchgesetzt. Es sind ganz viele Studiengänge ja entstanden im Bereich Peace and Conflict Studies, aber es ist eben auch ein weltweites Thema geworden. Es ist nicht mehr nur dem ZFD vorbehalten, Gott sei Dank, sondern das Thema Frieden ist ja auch in die internationale Zusammenarbeit eingegangen aufgrund der vielen Herausforderungen und hat auch wiederum auf den ZFD gewirkt, sodass man heute auch in der Rekrutierung von Personal nicht mehr nur Friedensfachpersonal hat, das über neue Formen der Anwerbung und so weiter ja sich international bewirbt. Wir sind in hoher Konkurrenz zu vielen Anbietern und allein das ZIF, was 2002 dann gegründet wurde und Menschen in die internationalen Einsatzfelder sekundiert. Also ist auch nochmal ein eigenes Thema, der ganze Bewerbermarkt, da sind wir wirklich den Marktbedingungen auch in gewisser Weise unterworfen, sodass wir manchmal auch Bewerberinnen haben, die noch gar nicht so viel mit der Friedensarbeit zu tun hatten. Das war ganz anders als vor 10, 15 Jahren. Da kamen die alle so aus einer Ecke. Und das verändert auch natürlich die Fachlichkeit und die Anforderungen an die Vorbereitung. Das ist sowas, was wir immer wieder sehen. Das fordert uns sehr viel mehr heraus, Leute auch gut vorzubereiten. Und Jule, deine Frage zielte jetzt nochmal auf andere Inhalte ab, oder?
Du hast am Anfang nochmal getrennt in Inhalte, Strukturen und politische Verortung, die sich verändert hat. Und diese politische Verordnung, du hast gesagt, die Konflikte sind andere geworden, aber ist die Rolle, die Frieden spielt oder international spielen soll, auch eine andere geworden?
Genau, da kann ich nochmal was zu sagen. Ja, also ich glaube, Frieden ist ja einfach ein Thema, das es immer gibt. Das ist nie weg, na, ganz klar. Aber natürlich hat sich das verändert, eben aufgrund dieser durch die großen zwischenstaatlichen Konflikte. Und da kann man nochmal sagen, dass aber auch natürlich der Frieden in seiner politischen Verortung über die Jahre sich gewandelt hat. Der ZFD war noch in den ersten Jahren, wurde er geführt als ein Instrument, das einzige Instrument der zivilen Konfliktbearbeitung. Der zivile Friedensdienst ist in dem Koalitionsvertrag der Großen Koalition, in der vorherigen Koalition in Deutschland, in einem Vertrag erwähnt worden als ein Instrument der Friedensförderung, was unbedingt zu fördern ist. Es war ja so die große Hoffnung in der Anfangszeit, dass sich mehr Mittel für zivile Konfliktbearbeitung entgegen der Verteidigung durchsetzt. Das hat sich gewandelt durch die großen Konflikte, wissen wir alle. Aber es ist auf jeden Fall so, dass der ZFD in dem Bundeshaushalt berücksichtigt wird und trotz aller Mittelausgaben für Verteidigung und Hochrüstung auch der Bundeswehr haben wir die Hoffnung, dass oder so läuft auch ein bisschen die Lobbypolitik des Konsortiums, dass wir die zivilen Mittel brauchen und den Ansatz des zivilen Friedensdienstes weiter unbedingt benötigen, ja, als einen langfristigen und eben auf Friedenserhalt gerichtetes Programm entgegen aller massiven anderen Entwicklungen, die es gibt. Also das ist absolut wichtig und ich glaube, wir sind gut verortet in der friedenspolitischen Landschaft. Es gibt die Vernetzung zu Friend. Wir sind in der Plattform Ziviler Friedensdienst, im Beirat des Bundestages. Also er ist auch politisch besser verortet, als das seinerzeit war und hat ein Gesicht über verschiedene engagierte Personen und wird auch in Zukunft auf jeden Fall absolut notwendig sein, ihn weiterzuführen.
Genau, Zukunft. Ja. Wie geht's weiter? Vielleicht schließen wir damit ab. Kleiner Ausblick. Was sind die größten Herausforderungen der nächsten Jahre?
Das ist ein wichtiges Stichwort. Zukunft, nämlich durch diese veränderten Auswirkungen von lang anhaltenden Krisen, die auf Gesellschaften wirken, ist diese Schnittstelle zwischen Friedensförderung, humanitärer Hilfe und Entwicklung. Also es ist dieser sogenannte famose HDP-Nexus. Humanitarian Aid, Development and Peace, ja etwas, mit dem wir leben und arbeiten. Das heißt, es gibt eine steigende Komplexität und ein längeres Andauern von humanitären Krisen und gewaltsamen Konflikten mit allen Folgen. Und das macht es notwendig, diese Verknüpfung, ne, hinzukriegen zwischen humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. Und da ist der ZFD mit seinem langfristigen Ansatz auf jeden Fall gut verortet, auch in diesen lang anhaltenden Krisenzeiten. Denn er kann über das Vertrauen, über diese vertrauensvolle Partnerbeziehung dazu beitragen, das soziale Zusammenleben zu fördern und mit seinem Instrumentarium die Integration in Gemeinden stärken, auch gerade bei anhaltenden Fluchtkonstellationen. Selbst wenn er nicht an diesen aktuellen Krisen ansetzen kann, so aber über langfristige Einstellungs- und Verhaltensänderungen. Das ist dieser edukative Auftrag, den ich vorhin mal nannte, ich glaube, der ist dem ZFD immer immanent und der ist auch zukunftsfähig, weil er auch da wieder, da kommt man zurück auf so ein bisschen auf die Anfangsvision, das war ja zu Gründungszeiten, war der ZFD von dieser hoffnungsleitenden Idee eines Friedens getragen, Abbau von innergesellschaftlichen Polaritäten, Dialog zwischen verfeindeten Gruppen. Ich glaube, dass dieses, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass dieses Bekenntnis auch zu Gewaltfreiheit verbunden ist mit einem Bekenntnis zu unseren demokratischen Grundwerten und zum Selbstbestimmungsrecht der Völker. Auch, ja, wenn natürlich diese, ich sag mal, Kriege sind, diese Monster, die alles zerstören können, bleibt vieles, was in unseren Köpfen, was wir verändern konnten. Das ist jetzt so ein bisschen das Visionäre an dem ZFD. Ich glaube, diese Vision und Hoffnung hat eine unheimlich wichtige Funktion, auch für Menschen. Das können wir sehr stark von unseren Partnern lernen, die in akuten Konflikten leben. Und da ist es immer wichtig, dass es Beispiele gibt, die zeigen, dass Dialog über nationale Politiken, ethnische, religiöse Trennungslinien hinweg funktioniert und dass es immer Menschen gibt und Gruppen und auch viele, die sich dafür stark machen. Da gibt es keine Alternative, nach meinem Verständnis, für eine Vision von Zusammenleben der vielen unterschiedlichen Menschengruppen in Zeiten einer sich global verändernden Welt. Das heißt, da wo global gewirtschaftet kommuniziert, digital kommuniziert und globale Mobilitäten stattfinden, braucht es Verbundenheit, Gemeinsamkeit, Solidarität und Inklusivität. Ja, ich glaube, das ist der Gegenentwurf des ZFD zu Exklusivität, Ausgrenzung.
Ja. Ja, es klingt eigentlich...
Ein schöner Appell.
Es klingt eigentlich nach einem sehr schönen Abschlusssatz, aber wir würden gerne noch eine Frage stellen. Was wünschst du dem ZFD zum Geburtstag?
Ah, okay. Also ich sage mal ein bisschen provokant, ich wünsche ihm Bescheidenheit nach dieser großen Vision gerade, im Sinne von sich treu zu bleiben und sich zu verändern, so ein bisschen wie so ein Schiff, was auf den Wellen tanzt. Also einerseits sein Alleinstellungsmerkmal, also sich so als friedenspolitischer und zivilgesellschaftlicher Kontrapunkt zu verhalten zu den großen Programmen, die passieren und den großen Konflikten und Auswirkungen, da so seine Festigkeit zu wahren, aber natürlich mitzugehen und offen zu sein und die Themen und Ansätze weiterzuentwickeln. Ich wünsche mir, dass der ZFD ein lernendes Programm bleibt mit seinen vielen unterschiedlichen Personen, die es beherbergt und weiterhin Friedenspotenziale fördert, nicht sich abschrecken lässt, sondern immer wieder die Kraft der Veränderung hervorbringt. Und ich wünsche mir sowas oder dem ZFD, diese Friedensfähigkeit wachsen zu lassen. In der Haltung, von der ich vorhin sprach, zu zeigen, wofür man steht und immer wieder aus der Box zu gucken, thinking out of the box, Kreativität zu zeigen, Strukturen zu schaffen, die für soziale und Gendergerechtigkeit sorgen. Sich feministisch erweitern, aus erlebter Gewalt lernen, Friedensansätze weiterentwickeln, die mentale Gesundheit von Menschen mitzudenken für die Friedensfähigkeit. Das ist ganz wichtig, glaube ich. Und ja, da in diesem Sinne...
Eine lange Liste an Wünschen.
Eine lange Liste an Wünschen und Friedensnetzwerke darüber wachsen zu lassen.
Weitere 25 Jahre würden damit, glaube ich, gefüllt werden. Ja, Heike, vielen Dank.
Okay. Gut, vielen Dank, liebe Heike.
Das war der Podcast Jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nieser.
Mehr Informationen, was Frieden kann, findet ihr auf der Website ziviler-friedensdienst.org. Ziviler-friedensdienst.org.